Herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Oder Humor ist die kürzeste Brücke zwischen Menschen. Über Humor gibt es ganz viel zu sagen. Und deswegen möchte ich mich heute auch mit Humor beschäftigen. Hallo erstmal alle da draußen. Ich habe heute Barbara Behrendt eingeladen, um mit mir über Humor zu reden. Und zwar über Humor in der Pädagogik. Und jetzt sage ich mal, hallo Barbara.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo. Barbara ist nicht nur sehr lustig, sie weiß auch sehr viel über Humor. So, Barbara, kannst du dich mal erst mal kurz vorstellen?
Ja, gut. Also ich bin Barbara, ich bin Schauspielerin, 43 Jahre alt, und kenne die Momo von der Bühne, von gemeinsamen Theaterproben, wo wir sehr viel Freude miteinander hatten und gespielt haben. Und die Corona-Zeit hat mir noch diese zweite Karriere als Pädagogin sozusagen beschert, weil da ja die Theater zu waren und da war nicht so besonders viel los. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich noch eine Weiterbildung zur Waldorfpädagogin mache. Und im Zusammenhang mit dieser Ausbildung habe ich eine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema Humor in der Pädagogik. Genau.
Genau. Das heißt, wir kennen uns eigentlich schon ganz lange und wie gesagt von der Bühne. Und da haben wir ja auch sehr viel Freude und Spaß gehabt. Und wie kam denn jetzt deine Beschäftigung ausgerechnet mit dem Thema Humor? Wie war denn sozusagen dein Weg dorthin?
Ja, also erstmal ist Humor so eine Sache, die mich eigentlich schon mein Leben lang beschäftigt, weil ich es eigentlich schlecht aushalte, wenn ich irgendwie keinen Spaß habe an irgendwas. Das kann bestimmt jeder bestätigen. Man muss sich irgendwie wohlfühlen, man hat es gerne lustig, man hat es gerne leicht. Und das war für mich eigentlich immer so eine Grundbedingung, damit ich überhaupt irgendwo ankomme und mich irgendwie wohlfühle. Und das war schon irgendwie am Theater so, dass ich irgendwie so Proben, auf denen wie viel gelacht wird, auf denen es lustig zugeht, auf denen man einfach Blödsinn ausprobieren kann oder so, das habe ich schon immer sehr geschätzt. Und in der Pädagogik hat mir das auf einmal manchmal so ein bisschen gefehlt. Und gerade in der Waldorfpädagogik ist mir irgendwie aufgefallen, ich bin ja selber Waldorfschülerin, dass da manchmal so eine bisschen moralisierend zur Schau gestellte Heiligkeit einem entgegenkommt. Und das hat mich irgendwie von Anfang an immer so ein bisschen gestört. Das hat mich schon in meiner Schulzeit gestört, da habe ich mich dann immer drüber lustig gemacht und habe das irgendwie mal so herausgefordert und in Frage gestellt und habe immer so gedacht, was soll denn das, diese Maske? Und diese Perfektion, und das hält dann, finde ich, irgendwie so ein bisschen auf Distanz manchmal. Und so eine Esoterik, sowas Heiliges, sowas ist besser wissen und irgendwie die höhere Weihe erhalten haben. Das fand ich immer so ein bisschen schwierig und macht, glaube ich, auch die Pädagogik für manche, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, nicht so leicht zugänglich, obwohl das eigentlich so eine sehr wertvolle und, wie ich finde, lebensbejahende Pädagogik ist, die Waldorfpädagogik, wo eben Humor durchaus seinen Platz hat und unbedingt hingehört. Und deshalb habe ich mir das halt so als Thema für meine Abschlussarbeit ausgewählt und habe mich dann ganz bewusst damit beschäftigt, ob das irgendwie eigentlich von Steiner so gewollt ist, dass man irgendwie so ein bisschen auftritt wie so eine esoterische Sekte, es ist natürlich auch nicht immer so. Es ist jetzt wirklich einfach mal hart formuliert, ja. Also und
ja, aber ich kann das, ja. Also ich kann das schon sehr nachvollziehen. Es war ja jetzt gerade vor kurzem wieder ein, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ein langer Artikel im Spiegel,
ja.
Der die Waldorfpädagogik oder auch das Seminar zur Waldorfpädagogik eigentlich sehr verunglimpft oder da sehr darüber geschrieben hat, wie sektenartig und so weiter das ist. Und natürlich, wenn man, wie ich jetzt bei den Freunden der Erziehungskunst arbeitet, wird das so ganz absurd, weil ich so denke, dass, also ich erlebe das überhaupt nicht so. Hier sind ganz normale Leute, die sind total nett und natürlich auch hier in den Freiwilligendiensten oder die ganzen anthroposophischen Einrichtungen hier, die machen da schon auch sehr viel richtig. Mhm. Und das ist so ein ganz merkwürdiges Bild, also dieses, finde ich, dieses Sektenbild oder dieses, ja, diese Überheiligkeit. Also da, das kann ich sehr nachvollziehen.
Ja, da wird immer so ein bisschen was rausgegriffen und die Spiritualität, die da schon auch einen gewissen Platz hat in der Waldorfpädagogik, wird dann immer so als das Herausstechende dargestellt. Es ist aber eigentlich immer nur so ein bisschen so ganz dezent dabei, finde ich. Man kann die ganze Pädagogik auch ohne die Spiritualität betrachten und die hat ganz handfeste Gründe, die Dinge so zu machen, wie sie macht. Und das funktioniert auch total, ja. Man muss gar nicht an irgendwas glauben. Man kann da einfach sein Kind hinschicken. Ganz ehrlich.
Ja.
So, wirklich. Also, ja. Also ich meine, früher, die Waldorfschule wurde ja auch gegründet für die Kinder von diesem Zigarettenfabrikanten Emil Mold, Waldorf Astoria Zigaretten. Und das waren jetzt gar nicht unbedingt alles Leute, die irgendwie vorher da das große, dicke Seminar machen mussten. Die haben einfach ihre Kinder dahin geschickt. Ja. Und fertig. Also man muss nicht irgendeinem Club beitreten. So, genau.
Ja,
und da habe ich irgendwie gedacht, so zum Thema Humor, da ist ja auf jeden Fall von den Institutionen selber so ein bisschen Luft nach oben, aber ich wünsche halt auch irgendwie allen, die da irgendwie reinschauen, da einfach auch mit einer Leichtigkeit drauf zu blicken und einer Neugier. Das ist gleichzeitig auch die Einladung an alle Leute, die sich damit beschäftigen, einfach mal zu sagen, ich schaue mir das jetzt erstmal ganz neugierig an. Man kann es ja auch einfach lustig finden und trotzdem vielleicht interessant. Es schließt sich ja nicht direkt aus.
Ja, na? Wollte ich gerade sagen, auch als du gesagt hast, der im Theater, weil du meintest, die Proben, die dir gefallen haben oder wo du dich wohlgefühlt hast, waren eigentlich immer die, wo es auch einen Humor gab. Und ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich habe das oft so erlebt, dass gerade wenn man eigentlich eine Tragödie probt oder eigentlich was sehr Schweres eigentlich probt, dass gerade da auch die Proben sehr lustig sein können.
Ja, unbedingt. Weil wenn man sich diesen Druck macht, wirklich das mit jeder Faser sofort erfüllen und glaubhaft rüberbringen zu müssen, da bricht man ja drunter zusammen. Also ich finde, man braucht ganz oft so den Humor, um auch einfach mal zu sagen, ich nehme es jetzt erstmal leicht, ich probiere es jetzt mal, ich tue jetzt mal so als ob, was man ja eh macht als Schauspieler. Ja. Deshalb ist dieser Ernst, finde ich, manchmal und dieser Krampf ist manchmal so ein bisschen fehl am Platz, weil man tut ja eh nur so. Also und dann kann man ja auch erstmal mit Leichtigkeit so tun.
Ja,
genau. Und einfach sich diese Freiheit zu nehmen, zu sagen, ja, dann scheitere ich halt und dann scheitere ich nochmal und dann irgendwann wird's vielleicht ein bisschen besser und ja, einfach wenn da von allen Seiten so eine Fehlerkultur einfach da ist, da finde ich, ist so die Schnittstelle von Kunst und Pädagogik, wo man sagen kann, ja, von so einer gewissen Fehlerkultur und dass man auch mal Sachen ins Unreine sagen und ins Unreine schreiben darf, ja, und dann kann man auch wieder Sachen gut machen und Da braucht es einfach mehr von, generell. Dass nicht alles immer so verbissen und so ernst genommen wird.
Ja.
Ja,
das finde ich total schön. Also diese, das Annehmen der menschlichen Fehlbarkeit.
Genau,
ne? Also, genau, wobei wir ja dann eigentlich auch schon sind bei der Definition. Du hast in dieser Arbeit, ich habe da ein bisschen reingelesen, in deine Examensarbeit habe ich reinlesen dürfen. Habe es genossen.
Sehr schön, sehr schön.
Und da, genau, und da hast du dann zum Teil eben auch die Definitionen aufgeschrieben, zum Beispiel die aus dem Duden, die dann auch sagt, Humor ist eben die Möglichkeit, den, ich habe es nicht vorliegen.
Ich habe es vorliegen, ja.
Toll.
Tatsächlich.
Möchtest du es mal?
Absolut, einen Moment. Humor ist die Gabe eines Menschen, die Unzulänglichkeiten der Welt und des Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.
Ja. Ja. Sehr gut. Also was ich daran besonders mag, ist, dass dass Humor eigentlich die Möglichkeit ist oder das Werkzeug, mit den ganzen Schwierigkeiten umzugehen oder mit Fehlern. Also, und ich finde das eigentlich ganz lustig, sehr interessant, weil man so oft denkt, ja, wir hatten einen total lustigen Abend oder einen leichten Abend. Und wenn viel gelacht wird, denkt man ja viel an Leichtigkeit, aber dass diese Leichtigkeit eigentlich ganz viel Resultat ist eines Umgangs mit Schwierigkeiten.
Ja, genau.
Sozusagen.
Das ist sozusagen, Ringelnatz hat auch gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Ja, das ist ein so, sich so rausreißen aus seinem Alltags-Ich, aus diesen ganzen Alltagsverstrickungen und Missgeschicken und sich da mal irgendwie drüber stellen und aus dieser Vogelperspektive da mal drauf zu gucken und irgendwie Witze drüber zu machen. Das ist einfach sehr erholsam. Ja,
genau. Ja, oder auch manchmal zwingend notwendig.
Absolut.
Ich hatte jetzt gerade vergangene Woche so einen Kleinkind-Moment, wo ich in einem, ich hatte ein Polsterreinigungsgerät mir bestellt bei DM, um unser wirklich sehr traurig aussehendes Sofa zu reinigen. Mhm. Und dann hat man das auf einen bestimmten Termin reserviert und dann musste ich das an diesem Termin auch holen und hatte eigentlich vor, das mit dem Lastenfahrrad zu machen. Aber leider hat unser Einjährige dann angefangen, sich zu übergeben am Mittag und deswegen konnte ich das dann nicht mit dem Lastenfahrrad machen, sondern dachte, na komm, dann nehme ich den ins Tuch. Und dann bin ich zu DM mit dem Baby im Tuch und dann war dieses Gerät aber dreimal so groß wie mein Staubsauger und ich stehe mit diesem riesigen Gerät an der DM-Kasse mit dem Kind im Tuch, was sich in diesem Moment dann nochmal übergibt in meinen Ausschnitt und über das Tragetuch. Und das war dann auch so ein Moment, wo man dann irgendwie, ja, was macht man dann? Gar nichts. Lachen irgendwie, also dann macht man halt weiter.
So rauszoomen und denken, irgendwann ist es die Anekdote, die erzähle ich dann im Podcast.
Irgendwann ist es die Anekdote, genau.
Ja, naja, genau.
Genau. Und bei Wikipedia stand noch, habe ich gelesen, Wikipedia weiß ja alles. Also, dass Humor, die Definition von Humor einerseits sozusagen der Blick auf die Dinge ist, wie man Sachen betrachtet und andererseits gilt auch als humorvoll, wer andere zum Lachen bringt.
Ja.
Das fand ich auch ganz schön. Also, dass die, dass es eigentlich zwei, dass es dann doch verschiedene Richtungen gibt.
Also, ja, die Grundhaltung, die Gelassenheit, die Offenheit, aber eben auch, ich glaube, jemand, der in Bezug auf sich selbst keinen Humor hat, der kann auch nicht wirklich gute Witze machen. So, also insofern, ja, humorvoll sein, wenn ich jetzt an die Lehrerpersönlichkeit denke oder so, man muss halt auf jeden Fall über sich selbst lachen können, über die eigenen Schwächen und dann kann man auch anderen vermitteln, dass sie auch über ihre lachen können.
Ja.
Und das ist eigentlich so dieses ganz schöne Beziehungsgeflecht, was dann durch Humor auch entsteht. Wo man sagt, Humor ist eigentlich auch so ein Beziehungsstifter. Gemeinsam über etwas lachen, gemeinsam in dem Bewusstsein, dass wir alle fehlbar sind, einfach übers Menschsein lachen letzten Endes. Und die Tragik unserer Existenz, wo wir ja von Anfang an wissen, es geht zu Ende. Und angesichts dieser Tatsache irgendwie ein würdevolles Dasein zu führen, grenzt ja auch manchmal an so ein kleines Kabinettstückchen im Scheitern.
Ja,
genau. Und das ist natürlich immer das, was den Humor dann irgendwie gehaltvoll macht. Ja, und wo man sagt, da hat er dann wirklich diese Überlebensqualität. Wenn man sagt, eigentlich liegt die Tragik dem Ganzen zugrunde und man reißt sich daraus und stellt sich ein Stück drüber.
Ja.
Weil sonst ist es ja manchmal so ein bisschen dieses Schenkelklopfergelächter, wo ich mich nicht so drin wiederfinde, wenn Leute sich einfach nur über so wahnsinnige Oberflächlichkeiten mokieren und wo du so denkst, irgendwann ist so dieser Punkt, da hast du so den Zugang verloren zu dem, was diese Witze eigentlich mal gefüttert hat.
Ja.
Ja, an wirklichem Inhalt, an wirklicher Substanz. So, da wird's, finde ich, dann, also ich, da kann ich nicht mehr lachen so richtig.
Aber das fand ich eh interessant, weil du jetzt sagst, was die Witze gefüttert hat oder was ist die Substanz von einem Witz. Und da hast du auch in deiner Arbeit geschrieben, in dem Moment, in dem man über etwas keinen Witz machen kann, da scheint ja dann auch die Substanz nicht so besonders stabil zu sein. Ja. Sonst würde es den Witz ja ertragen können.
Ja, genau. Das war im Bezug auf dieses als Schülerin gewisse Waldorf-Tradition irgendwie mal humorvoll in Frage zu stellen und sich darüber zu mokieren. Und dann kam dann manchmal von Lehrern so die Rückmeldung, nein, Barbara, das ist etwas ganz Heiliges, was ganz Besonderes, da darf man keine Witze drüber machen. Und da habe ich irgendwie gedacht, warum fühlen die sich denn so angegriffen? Die Sache bleibt doch davon komplett unberührt, nur weil ich einen harmlosen Witz mache. Es muss doch irgendwie diese Substanz haben, die den Witz gelassen erträgt, sonst hat sie doch keine Substanz. Wenn ich mich da irgendwie als kleines Kind hinstellen kann und da dieses Kartenhaus zum Einsturz bringe oder die da irgendwie eine Gefahr drin sehen, dass ich das tun könnte durch einen Spaß oder durch einen Witz, dann finde ich das irgendwie ja nicht überzeugend. So.
Ja.
Ja, genau.
Und hast du mit in deiner Beschäftigung mit Humor, was waren denn so für dich so die größten Erkenntnisse? Hast du irgendwas so richtig entdeckt, wo du sagst, ah, das war mir vorher nicht klar oder darüber hatte ich noch gar nie nachgedacht?
Ich fand irgendwie spannend, mich so damit auseinanderzusetzen, was eigentlich diesen Eindruck erweckt bei uns, dass wir etwas komisch finden. Also so wirklich so ein bisschen da philosophisch so mal ranzugehen und zu gucken, was kommt denn da eigentlich in unserer Erkenntnis zusammen? Weil Humor ist ja nichts, was so abgekoppelt von unserer Wahrnehmung existiert oder das Komische. Das entsteht bei uns. Wenn wir etwas komisch finden, ist es komisch. Aber es ist nichts von sich aus komisch. Die Natur kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache etwas Komisches. Es ist in dem Moment komisch, wo ich drüber lache. Also es ist eine kreative Leistung. Es ist eine Leistung, die ich erbringe letzten Endes. Und die erbringe ich, indem ich gewisse Dinge in Verbindung setze. Vielleicht soll ich mal dieses Beispiel bringen. Also wenn ich dir zum Beispiel jemanden beschreibe und ich sage, stell dir jemanden vor, der ist eloquent, weltmännisch, der hat ein Auftreten mit einer großen Chuzpe und Werf, der zieht jeden in seinen Bann. Und dann sage ich, es ist der Rauhadackel Ferdinand oder so. Das ist jetzt nicht zum Brüllen komisch, aber man denkt, es ist ein skurriles Bild. Ja?
Ja.
Und da sagt man zum Beispiel, das ist diese Widersprüche, die als kreative Leistung im Kopf zu erkennen, da ist ein Widerspruch, das ist skurril, da ist etwas im Gegensatz zu dem, was es eigentlich ist, natürlicherweise. Also wir haben menschliche Attribute, die zu einem Tier nicht passen, aber wir legen die trotzdem übereinander und dann entsteht dieses Bild in unserem Kopf und das nehmen wir als skurrile Figur wahr dann. So. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Wesen des Komischen. Ich hatte da noch so eine schöne Definition. Moment, die würde ich gerne dazu.
Ja,
bitte. Die würde ich gerne dazu. Ein widersprüchliches Konstrukt unserer Vorstellung. Ja, genau. Etwas sinnenfällig, wie hatte ich das? Ah, das Komische ist ein sinnenfällig Wirkliches in der Form des verstandesmäßigen Widerspruchs. Ja. Also und das finde ich...
Hab ich das verstanden?
Etwas sinnenfällig, etwas, was unseren Sinnen sofort unmittelbar als widersprüchlich erscheint, aber wirklich ist in der Art und Weise, dass man es dann künstlerisch zusammenbringt. Mhm. Also wir nehmen das sofort wahr, das ist widersprüchlich, aber quasi der kreative künstlerische Akt packt es trotzdem in eine Kiste und sagt so, packen das jetzt aber mal zusammen.
Ja.
Wir haben den weltmännischen Dackel. Das ist jetzt unsere Realität, mit der arbeiten wir jetzt. So.
Ich habe mich auch wirklich so lang, also absurd lang über zwei Hunde amüsiert, die mir irgendwann während meines Studiums auf der Straße entgegenkamen. Das waren zwei sehr große, schlanke, völlig identisch aussehende Hunde und ich hatte so eine zwei alte Tanten gehen spazieren Assoziation.
Ja.
Zu diesen blöden zwei Hunden und es hat mich dermaßen amüsiert und ich musste auch jedes Mal, wenn ich an diese Hunde gedacht habe, wieder lachen. Und das irgendwann kam ich mir schon selber blöd vor, weil ich dachte, mein Gott, es waren jetzt zwei Hunde, was jetzt daran so komisch, aber es hat mich jedes Mal wieder
ja, es hatte halt so seine eigene Wirklichkeit und dein Verstand hat dir trotzdem gesagt, aber es ist nicht so. Aber das ist egal. Ja. Es ist egal. Der Verstand sagt, es ist ein Widerspruch. Es ist nicht so, liebe Momo, es sind einfach zwei Hunde. Ja, aber du siehst halt zwei Tanten im Hundegewand und lachst dich tot. So, das ist halt.
Ja.
Ja. Und das interessiert mich einfach, dass der Verstand beteiligt ist an Humor. Mhm. Das finde ich irgendwie auch interessant, dass da Intelligenz mit reinspielt. Du kannst natürlich einfach auch auf eine ganz andere Ebene gehen, wo du irgendwelche Sachen intelligent verknüpfst, die eigentlich nicht zusammengehören. Und dann entsteht da irgendwie was Lustiges, was Komisches, was Feines. Bei besonders gut geschriebenen Theatertexten klappt das manchmal oder so. Oder du kannst da auch irgendwie auf eine recht basale Ebene gehen. Kinder haben ja auch schon Humor. Ja, indem sie da das auf ihrer Ebene einfach auch schon vollziehen, diese kreative Leistung. Und das finde ich irgendwie toll, dass es einerseits so was Unmittelbares ist und andererseits trotzdem irgendwie was mit dem Verstand zu tun hat und mit einer geistigen Wachheit. Das gefällt mir daran besonders gut. Ja. Die Geistesgegenwart und ja, da dieses Wache, das finde ich an Humor toll. Und das ist auch wichtig, finde ich, für die Kunst und für die Pädagogik, dass man immer wieder so aufwacht und so blitzartige Erkenntnismomente hat, die sich aber mit Leichtigkeit herstellen.
Ja.
Das ist halt schön. Das ist toll, wenn du im Theater lachst. Das ist irgendwie die ehrlichste, unmittelbarste Reaktion, die du kriegen kannst von Leuten. Da weißt du einfach, da hat's gestimmt in dem Moment, wo gelacht wurde. Ja. Da hat's auf der Bühne einfach Zoom gemacht und wir haben alle zusammen das Gleiche erlebt in einem Moment. Ja. Und das ist in der Pädagogik letzten Endes auch so. Wenn du vor einer Klasse stehst und irgendwie du sprichst über was und man lacht gemeinsam über etwas, dann weißt du, wir waren in dem Moment alle anwesend in diesem Raum und haben diesen Moment erlebt. Da war, man war dabei.
So. Man hat sich da auch verbunden, also als, man ist dann, auch im Theater ist man dann nicht nur der einzelne Zuschauer, sondern wirklich Teil dieses Publikums, Teil dieses Wesens Publikum.
Ja.
Ja.
Ja, und da wird's irgendwie so bei aller Geistesgegenwart trotzdem so unmittelbar. Das ist, glaube ich, das Schöne. Da muss der Kopf total wach und anwesend sein und trotzdem ist er irgendwie aus. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber weißt du, was ich meine?
Nein, aber ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch total schön, weil ich jetzt auch gerade denke, ja stimmt, es ist so ein, das bringt einen so wahnsinnig in den Moment und dadurch in so eine wahnsinnige momentane Wahrheit. Das ist ja auch immer sowas, ich weiß nicht, wie oft du das gefragt wurdest, wie oft musstest du bei Vorsprechen einen Witz erzählen?
Oh Gott, nee, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert.
Ach, ich musste das ständig irgendwie, dann geht man irgendwo vorsprechen und bewirbt sich um eine Rolle im Theater und dann heißt es, erzählen Sie doch noch einen Witz. Und ich habe dann immer gedacht, soll ich euch jetzt im Ernst erklären, dass Humor auch eine Frage von Timing ist und dass deswegen Witze nicht zwangsläufig lustig sind, weil es damit zu tun hat, wann man zum Beispiel einen Witz erzählt. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, wenn du sagst, es ist diese Geistesgegenwart. Also es ist dieser, weil es ganz viel damit zu tun hat, auch den Moment zu finden, in dem jetzt genau dieser Witz passt oder in genau dieser Witz, der treffend ist oder, ja.
Ja, genau, ja. Es ist ja immer die Frage, erzähle ich auf einer Beerdigung einen Witz, dann hat das vielleicht schon irgendwie eine größere Qualität als der Witz an sich, ne? Oder irgendwie sitzt man am Stammtisch und versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Also es ist irgendwie, ich finde das eine ganz fürchterliche Aufgabe für Schauspieler, zu sagen, erzähl doch bitte mal einen Witz. Das finde ich geradezu sadistisch. Das sollte man verbieten. Wirklich.
Ich finde es auch, ich mochte das auch nie besonders. Grauenhaft. Ich hatte mir dann immer so ein paar, wo es funktioniert auch nicht. Man erzählt dann irgendeinen, den man sich vorher so gemerkt hat und dann schmunzeln alle leicht. Also wo man so denkt, ja gut, also da hat man jetzt nicht erkennen können, dass ich eigentlich lustig bin.
Ja, genau. So. Naja. Ich habe auch immer so ein bisschen, wenn in so größeren Runden, wo Witze erzählt werden, ich finde, die besten Witze erzählen doch definitiv immer Leute, die keine Schauspieler sind, oder? Ich finde, Schauspieler sind gar nicht die prädestinierten Witzeerzähler. Überhaupt nicht. Weil man da so sein Ego so zurücknehmen muss, finde ich, für den Witz. Bei uns ist, glaube ich, oft so mehr so ein situativer Humor oder irgendwie von, also dieses ist doch irgendwie manchmal köstlich, wie manche Menschen, die einfach so mit der Bühnenkunst gar nichts am Hut haben, wie die so Witze erzählen, sofort trocken. Das könnte ich gar nicht, wahrscheinlich.
Ach, du bist schon auch sehr lustig, Barbara.
Ja, aber nicht im Witze erzählen, sondern so in allem drumrum vielleicht. keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, da gibt es überhaupt keine Verbindung. Also weder im Positiven noch im Negativen. Ich kenne SchauspielerInnen, die sehr schön Witze erzählen können die können es nicht. Meine Schwester zum Beispiel sind beide SchauspielerInnen. Ich kann ziemlich gut Witze erzählen. Meine Schwester wirklich überhaupt nicht. Die hat es wirklich geschafft, so einen Witz zu erzählen. Danach war Stille und einer aus der Runde sagte, ich kenne den Witz, der ist eigentlich lustig.
Ja.
Naja.
Naja. Es war gut gemeint.
So. War gut gemeint, genau. Aber jetzt würde ich mit dir mal gerne ins Klassenzimmer abbiegen.
Ja, sehr gern.
Sozusagen, beziehungsweise nochmal, weil du ja Waldorfpädagogik, eine Ausbildung da in der Waldorfpädagogik gemacht hast und du gesagt hast, das würde sich, also im landläufigen Sinn denkt man, oder bei Vorurteilen denkt man, Steiner hätte nichts mit Humor zu tun. Und was, das hast du aber auch anders rausgefunden.
Ja.
Oder?
Durchaus. Ja. Ja.
Was hast du denn rausgefunden?
Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass Herr Steiner selber gesagt hat, er versteht das überhaupt nicht, warum er auf diesen anthroposophischen Zusammenrottungen alle mit so langen Gesichtern herumrennen und irgendwie immer diese Mission vor sich hertragen. Das versteht er überhaupt nicht, weil ihm dadurch so eine gewisse geistige Beweglichkeit auch abhanden kommt.
Ja.
Er sagt zum Beispiel, das ist total wichtig, der Humor ist, hält einen geistig beweglich und er führt auch dazu, dass man sein Ego immer wieder in Frage stellt. Ja? Und er hat davon in dem Zusammenhang davon gesprochen, dass manche Anthroposophen zu so einer egoistischen Sentimentalität neigen, hat er das genannt. Da konnte ich irgendwie sehr viel mit anfangen. Und das, finde ich, haben auch manche KünstlerInnen so, dieses egoistische Sentimentalität, ja, dieses irgendwie seine eigenen Positionen immer so wichtig finden und so vor sich hertragen und immer so ein Gehabe da drumherum noch kultivieren. Und das finde ich persönlich total unangenehm und bringt andere Menschen auch immer so auf Distanz, weil das immer so eine Überlegenheit demonstriert und damit dem anderen eigentlich so abspricht von vornherein, dass er es vielleicht sogar noch besser weiß. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also ein sehr guter Dozent von uns hat mal gesagt, eigentlich muss ich in jedem Moment für möglich halten, dass ich alles, was ich denke zu wissen oder was ich für richtig halte, dass ich das nochmal komplett über den Haufen werfe. Wenn ich das nicht für möglich halte in einem Gespräch, höre ich nicht zu.
Ja.
Und das fand ich so total, ist sehr, sehr, sehr drastisch formuliert, aber irgendwie ist es doch so. Wenn ich immer so die Pose des Zuhörens einnehme und darauf warte, wann bin ich denn wieder dran und wann kann ich denn endlich meine Weisheit kundtun? In dem Moment bin ich ja gar nicht mehr bereit, mich irgendwie wirklich auseinanderzusetzen über etwas.
Ja.
Ja, und das müssen.
Das finde ich total spannend, ja.
Ja, und das ist natürlich bei Pädagogen und PädagogInnen ist natürlich manchmal die Gefahr, gerade wenn man sich mit einer bestimmten Pädagogik beschäftigt und auseinandersetzt, die sehr aufeinander aufbaut oder wo sehr viele Bausteine immer so ineinander greifen, da selber sich souverän drin zu bewegen und zu sagen, ich kann aber an der Form oder an der Umsetzung kreativ arbeiten. Mhm. Ja, ich finde, dann wird man erst frei.
Was heißt das in der, wie setzt du das um in deinem Unterricht oder setzt du das um?
Ich muss dazu sagen, es klingt immer so, als wäre ich jetzt hier die mordserfahrene Lehrerin. Ich habe dieses Waldorfseminar gemacht und ich arbeite jetzt trotzdem hauptsächlich theaterpädagogisch mit Schulklassen neben meinem weiteren Schauspieler in Beruf. Ich habe aber auch unterrichtet, so, ne, im Rahmen dieser Ausbildung. Und ich habe festgestellt, dass dieser Alltag wahnsinnige Ansprüche an die Lehrpersönlichkeit stellt und habe mich deshalb erstmal entschieden, ein bisschen so auf meiner Seite zu bleiben und das weiterzumachen, was ich irgendwie vorher auch gemacht habe, aber halt im pädagogischen Kontext noch zusätzlich. Weil das ist schon echt eine Königsdisziplin, so dieses in diesem Alltag und Lehrplan und man muss lesen, schreiben, rechnen lernen und so weiter. Und darin irgendwie kreativ zu sein, das ist eigentlich, musst du da wie jeden Tag so ein Impro-Theater-Stück aufführen mit den Kindern, dass du irgendwie sagst, okay, jetzt muss ich gucken, was brauchen die? Ist wie so ein Publikum, wenn es dir wegrutscht, wenn es dir wegflutscht, wie greife ich die jetzt anders, dass die wieder Lust haben, dass die wieder dabei sind? Ja, und ja, irgendwie mit dem Spaß eben. Also wenn es Kindern nicht Spaß macht, dann lernen sie es nicht. So. Und Spaß ohne Humor gibt's nicht. Deshalb war der Humor für mich immer so ein Schlüssel. Ja, und dann musst du dir, wer weiß, was ausdenken, dass die irgendwie was damit verbinden, dass die anfangen, da Verbindungen im Kopf zu schaffen und sich die Dinge dann auch wirklich zu merken und zu erinnern. Einfach nur, weil es ihnen Freude gemacht hat. Anders funktioniert's nicht.
Ja.
So, und ja, da gibt's natürlich bestimmte Tools, wo du irgendwie sagst, okay, Kinder mögen einfach auch gerne Quatsch, dann schreibe ich jetzt alles falsch an die Tafel und warte mal, ob die mich korrigieren. Sowas. Sei es falsch, es muss anders. Nein, das schreibt man nicht mit D, das schreibt man mit T. Oder irgendwie solche Sachen, das ist natürlich dann wirklich ein ganz bewusster didaktischer Einsatz von Humor, wo du dann irgendwie da verdattert vor der Tafel stehst und die Kinder machen dir den Unterricht. So, das kann man einsetzen, das kann man machen. Das kann funktionieren.
Das ist quasi der Clown, ne? Der stolpernde Clown, der Fehler macht.
Scheitern am Gegenstand, Also scheitern am Unterrichtsgegenstand in dem Fall.
Ja.
Ja. Das kannst du ganz bewusst einsetzen. Da habe ich auch so in meiner Arbeit versucht, so ein paar Beispiele zusammenzuschreiben. Also wie das aussehen kann. Da gibt es irgendwie Spiele auch für Grammatik oder so, dass man irgendwie alles verdreht und so. Und die müssen es dann richtig aufschreiben. Das ist dann irgendwie direkt lustiger.
Und es ist natürlich eine riesige, also was du gerade gesagt hast, dass ich habe das auch immer so empfunden, weil ich komme auch aus so einer Familie, in der sehr, sehr viele Menschen LehrerInnen sind. Und ich dachte immer, auf eine Art ist das ein ganz ähnlicher Beruf wie die Schauspielerei, weil man auch vor einem Publikum steht. Dass wenn ich vor einem Publikum stehe, dieses Publikum da sehr absichtlich ist und dafür Eintritt gezahlt hat.
Absolut,
und das Publikum im Klassenraum da so sein muss. So.
Ja, das ist richtig krass. Und die haben sich das irgendwie
nicht ausgesucht. Und jetzt muss man da also dieses Publikum begeistern, was da aber zwangsläufig sitzt. Also das ist eine ganz andere Entertainment-Aufgabe.
Total, ja. Aber ich finde auch, ich nehme das Entertainment immer sehr, sehr wichtig, weil es anders, glaube ich, nicht geht. Aber es geht halt trotzdem natürlich viel mehr um Interaktion. Du kannst nicht so dein Kabinettstückchen aufführen und alle gehen bereichert nach Hause. Also die müssen sich da halt einklinken. Also deshalb, ich finde witzigerweise stellt man sich trotzdem die gleichen Fragen wie auf der Bühne. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, es macht niemandem Spaß, muss ich ja auch irgendwie mich erstmal fragen, macht's mir denn gerade Spaß? Macht's mir denn Spaß? Finde ich denn heute irgendwas daran, an dem, was ich mache, was ich irgendwie selbst nochmal mich traue, neu zu sehen oder zu erkennen? Oder zum Beispiel, warum rechnen, ne? Das ist für viele Leute immer das Riesenthema gewesen am Seminar, am Waldorf-Seminar. Oh Gott, wie soll ich dir denn Rechnen beibringen? Ich hasse Rechnen. Und das ist eigentlich total traurig, dass alle Rechnen so hassen. Weil diese Schönheit des logischen Denkens, das ist ja auch, kann ja was total. Also Leute machen teilweise gerne Kreuzworträtsel zu Hause, aber rechnen nicht gerne. Obwohl das so ein bisschen was Ähnliches ist eigentlich. Sachen so lösen und einfach mal einen Haken dahinter machen können. Einfach mal sagen können, richtig und falsch. Gibt's ja sonst nicht so oft im Leben. Ja.
Stimmt.
Ja, kann auch was total Erleichterndes haben. Es ist so, ist so ein, das macht die Waldorfpädagogik zum Beispiel auch total schön, dass die am Anfang erstmal diese Zahlen so mit Leben, erfüllt, dass man sagt, wo finden wir denn die Eins? Es gibt eine Welt, ja? Es gibt eine Erde. Wo finden wir die Zwei? Es gibt Tag und Nacht. Oder einfach, ne, dass man einfach so, Polarität. Da wird's dann schon direkt philosophisch.
Ja.
Drei, Vater, Mutter, Kind. Oder, keine Ahnung, ja? Vier. Also dass man einfach so Geschichten da rumbaut erstmal. Dann macht es einem direkt auch selber viel mehr Freude.
Ah, das finde ich jetzt interessant. Ich muss jetzt gerade denken, ich hatte zwei wichtige MathelehrerInnen in meiner Gymnasialzeit. Der eine, ich habe Mathe-LK gemacht, ich mochte Mathe immer total gerne.
Das passt aber auch ein bisschen zu dir.
Weil ich so schön logisch denken kann.
Ja.
Zuweilen.
Käpsele. Bisschen Käpsele. Käpsele,
genau, wie man Badische sagt. Naja, geht so. Ich habe auch versagt, so ist es nicht. Ich habe auch versagt im Mathe-LK. Also,
okay.
Macht aber nichts. Auf jeden Fall, mein Mathe-LK, Mathe-Lehrer, der war, bei dem hatte ich immer den Eindruck, er liebt Mathematik und ist einfach wahnsinnig traurig darüber, dass das sonst keiner tut.
Ja.
Und war deswegen eigentlich immer so eher traurig im Unterricht.
Oh.
Und hat es auch nicht, also hat es auch nicht gut vermitteln können. Weil stand immer nur da und war so ein bisschen, ach Mann, jetzt habt ihr es schon wieder nicht verstanden. So einen Subtext hatte der.
Okay.
Und dann hatte ich eine andere Mathelehrerin, die ich irgendwann gefragt hat, warum Mathematik? Und dann hat sie gesagt, sie fand Mathematik immer so, so faszinierend, weil es wie philosophisch ist, wie die Betrachtung der Welt, weil zuerst gibt es nur die ganzen Zahlen, die man sich anschaut und nur die positiven Zahlen. Und das ist wie das, weiß ich nicht, wie die Welt, die man sich eben ansieht und erst wenn man in die Mathematik weiter einsteigt, dann merkt man plötzlich, wie komplex die Welt eigentlich ist, wenn es dann in die negativen Zahlen geht und man sieht, ach, auf der anderen Seite des Nichts gibt es trotzdem was und sogar unendlich viel und so und dann hat sie mir einen begeisterten philosophischen Vortrag über Zahlen gehalten und ich dachte, na, kein Wunder kann die das gut beibringen.
Ja, siehst du, genau. Das ist das Ding. Und an der Waldorfschule geht's ja sogar, ich weiß, das wird gar nicht mehr so oft unterrichtet, weil es gar nicht mehr so viele Lehrer können, bis zur projektiven Geometrie im Abitur. Das also führt jetzt zu weit, das komplett auszuführen, aber da geht es dann die ganze Zeit nur um die Unendlichkeit und der Punkt und die Fläche. Und ja, also das ist dann, da wird es dann hochphilosophisch und für mich auch total emotional. Das ist dann gar nicht kalt. Das ist nichts Kaltes, sondern da ist man dann wirklich so, das ist dann sehr abgespaced auch, ja.
Ja.
Naja, wir reden ja über Humor.
Ja, statt über
aber,
na gut,
ich finde,
wenn Humor
eben,
das mit Vernunft betrachtete Gegenüberstellen von Gegensätzen ist, dann ist emotionale Mathematik schon auch was Humorvolles.
Ja, obwohl Steiner würde jetzt einhaken und sagen, wir unterscheiden zwischen Vernunft und Verstand, weil die Vernunft hat schon eine moralische Qualität. Und der Verstand ist erstmal nur das reine Erkennen. So, ohne dass man sagt, bei der Vernunft würde man sagen, da geht's dann schon in die Richtung moralische Werte, ja, wo man etwas ansiedelt. Und das ist zum Beispiel auch interessant und auch ein Punkt, weshalb Humor mir so wahnsinnig am Herzen liegt, dass du das moralische Denken ein Stück weit auch zur Seite legen musst. Ja, dieses schlecht und gut und böse und richtig und das finde ich auch irgendwie so eine Pest heutzutage, dass man alles immer so beurteilt und bewertet und Humor nimmt immer so einen Platz dazwischen ein, finde ich, ja. Also wenn zum Beispiel ein Kind sich irgendwie auch, das ist auch wichtig, humorvoller Umgang mit Schülern oder so, wenn ein Kind sich über dich lustig macht, wenn du da moralisch drauf reagierst, hast du verloren. Mhm. Überleg mal, ein Kind macht einen Witz über dich als Lehrer. Und du entrüstest dich darüber, dann hat's ja getroffen.
Ja.
Dann hat's ja einfach so, hehe, Frau Behrendt, Sie haben Schweißflecken. Ja, wenn du dann sagst, das ist ganz gemein von dir und so, dann ist ja einfach der Plan aufgegangen. So, ne? Ja. Und wenn du sagst, oh ja, stimmt, was machen wir denn da jetzt? Hast du einen Föhn dabei? Oder keine Ahnung, ist jetzt nicht so der Monsterbringer-Witz, aber dann ist es auf jeden Fall sofort aus der Welt und entkräftet, dann ist es kein Problem mehr, weißt du?
Ja, mein Sohn hat auch vor kurzem zu mir gesagt, Herr Nackedei, Herr Nackedei. Dann habe ich zu ihm gesagt, Frau Wackelpo, Frau Wackelpo. Und jetzt sind wir immer Herr Nackedei und Frau Wackelpo. Und es ist sehr,
Beziehung.
Sehr lustig für alle Seiten.
Ja, so. Ja, genau.
Ja.
Und auch, also das ist natürlich auch immer so dieser Punkt, hast du mich, glaube ich, auch mal in unserem Vorgespräch gefragt, wo wird Humor destruktiv? Ne? Wo hat Humor dann durchaus aber auch so Qualitäten, wo man sagt, da tut's dann weh, ja, da geht's. Das ist immer da, wo man eigentlich den Tiefsinn so ein bisschen verliert. Also wo man sagt, dass die zweite Ebene, das tiefere Anliegen, das lässt man links liegen. zugunsten so einer Herabwertung und einer Oberflächlichkeit. Mhm. Und ja, also klar, du kannst auch sagen, die politische Satire oder so, das ist dann nochmal was anderes. Da will man ja aus einem Schmerz über die Zustände auf der Welt ganz bewusst mit bösartigem Humor auf etwas hinweisen. Aber da kann man sagen, da ist der Sinn dahinter trotzdem wieder ein guter. Ne, ja. Weil man möchte auf was hinweisen, was in der Welt schlecht läuft. Und da benutzt man den Humor wie so ein Werkzeug, wie eine Waffe und fordert das kritische Denken heraus, indem man sagt, ich begebe mich jetzt mal genau auf diese Schneide, wo sich der Zuhörer fragt, das ist aber böse. Wie ist das denn jetzt gemeint? Wie stehe ich da eigentlich zu? Ist mir das jetzt eigentlich schon zu böse? Ist mir das zu krass? Oder ja, also wo man geistig wieder so wach wird dran an diesem Moment, wo man sagt,
Ja. Wobei wir dann wieder bei der Geistesgegenwart sind, also Humor genau. Eigentlich, um, das heißt Satire eigentlich um als aufmerksam machen oder als Wachmacher
sozusagen. Ja, und als Mittel auch kritisches Denken zu provozieren beim Zuschauer, ja. Zuschauer, ja. Das ist natürlich so in der Schule in den unteren Jahren noch nicht so geeignet, ne? Da brauchst du einen gewissen Bildungsstand und eine gewisse geistige Reife, um das auch lesen zu können. Sonst fühlen Kinder sich zum Beispiel, wenn du da zu früh mit Ironie und Sarkasmus anfängst, dann fühlen die sich auch herabgewürdigt. Und weil sie das nicht verstehen, dann ist das eigentlich schon wieder so ein Mittel, die also Macht über die auszuüben letzten Endes.
Ja.
Ne? Also da deshalb, also Humor verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und da musst du natürlich, wenn du das im pädagogischen Kontext einsetzt, drauf eingehen. Mit welchem Lebensalter habe ich es zu tun, ne?
Ja. Und aber auch verstehen, also welchen Humor gerade, was ja wiederum auch was mit, also ich habe so das Gefühl, so wie du auch über Humor sprichst oder wie wir sprechen, es ist am Schluss eine zu höchst empathische Leistung, die man eigentlich bringen muss.
Genau.
Weil man immer sehen muss, wo ist eigentlich der andere, was empfindet der überhaupt, was kann der als lustig empfinden, was empfindet der als lustig? Wo kann ich den auch, und in dem Moment, in dem es eben nicht destruktiv sein soll, sondern inklusiver Humor ist, es geht es ja auch immer so, wo kann ich den denn abholen in seiner Sicht?
Ja, total, genau. Das ist natürlich immer dann sehr viel Sensibilität gefragt, ne? So junge Menschen, die irgendwie gerade in die Pubertät kommen und irgendwie Pickel haben und sich in ihrem Körper unwohl fühlen, da solltest du gewisse Späße vielleicht nicht machen. Dann kriegen die einen roten Kopf und rennen raus. So, das ist da irgendwie dann nicht dran. Ja, das stimmt.
Oder es ist auch die Frage, wer den Witz macht dann.
Ja, also, und macht man den vor der ganzen Klasse oder macht man den mal so im Zweiergespräch? Da muss man immer so total sensibel sein, natürlich.
Ja.
Aber deshalb ist es ja so eine beziehungsstiftende Angelegenheit, dass du das eben mitdenkst, ne? Wenn du humorvoll umgehst mit jemandem, dass du irgendwie denkst, so, ja gut, wenn es zünden soll, muss ich mir auch überlegen, mit wem habe ich es zu tun.
Ja.
Und ich kann nicht einfach so irgendwie mein pädagogisches Wissen hier so nach Lehrbuch anwenden, sondern ich gehe halt wirklich in die Beziehung und gucke, was ist jetzt hier zwischen uns gerade dran.
Ich dachte gerade, es ist eine recht demütige Haltung auf eine Art, also dass man einerseits mit so sehr viel Humor sich selbst gegenüber und sehr viel Bewusstsein über die eigene Fehlbarkeit und gleichzeitig eine sehr große Sensibilität und Aufmerksamkeit und Interesse für das Gegenüber, also was eigentlich so die Wichtigkeit des LehrerInnen-Egos immer geringer macht, also so als müsste das Ego
stimmt
eigentlich sehr viel.
Da kommt auch so ein bisschen so dieser Gedanke von Spiritualität, ne? Mit der Demut, finde ich, kann man den so vielleicht verstehen, dass man sagt, mir werden diese Kinder anvertraut und ich bin da erstmal vor dieser Aufgabe sehr demütig. Ich spiele da eine Rolle in deren Leben und die nehme ich ernst. Aber um die gut zu spielen, darf ich mich nicht so ernst nehmen.
Ja.
So, ne? Also auf jeden Fall nicht bitter ernst. So.
Ich konnte damit auch nie was anfangen. Ich hatte auf der Schauspielschule einen Professor, der kam eben so aus der aus dem russischen System und war so und kam aus so einem Selbstverständnis, dass er nur dann ein guter Lehrer ist, wenn er alles weiß.
Schrecklich, ja.
Und wir haben uns einfach ein Jahr lang angeschrien.
Oh
im,
Gott.
Im Unterricht, weil ich das überhaupt nicht, ich konnte es gar nicht annehmen. Ich hab überhaupt nicht verstanden, was ich damit
Ja, aber das ist zum Beispiel auch, da kann man auch wieder mit, da kann ich auch sozusagen waldorfpädagogisch einhaken. Darum geht es ja nie, fertige Lösungen zu liefern. Du willst die Leute ja dazu bringen, dass die selbstständig denken lernen und dass sich die Erkenntnis frei einstellt bei demjenigen. Mhm. Wenn du denen irgendwie die Formel hinknallst, dann denkt man so, ja gut, dann kann ich auch zu Hause sitzen und es googeln. Was soll das? Ja, also warum gehen wir dann hier in Beziehung? Da geht's ja um die Reise, um den Weg dahin. Und am Ende habe ich Gott sei Dank selbstständig was begriffen. Und mir hat niemand jetzt irgendwie was erklärt. Und das ist zum Beispiel was du unbedingt didaktisch berücksichtigen solltest im Unterricht. Dass du nicht mit der Lösung anfängst, so nach dem Motto, so liebe Leute, unser neues Thema, das Mittelalter, da war es so und so. Ja, sondern du gehst natürlich eher immer so übers Erleben und über eine Story und so weiter. Es ist gar nichts, was man nur rein auf Pädagogik beziehen muss. Irgendwie nur, wenn man selber den inneren Weg nachvollzogen hat, ist ja auch das Ergebnis für einen wirklich eine Instanz.
Ja.
Na, also warum soll ich mit irgendwelchen Fakten arbeiten, die mir selbst irgendwie nicht schlüssig erscheinen oder wo eine Unsicherheit besteht. So, genau.
Aber das ist ja ganz interessant, also diese, wo eine Unsicherheit besteht, diese, dass wir dann trotzdem in diesem Spannungsfeld unterwegs sind oder in dieser Diskrepanz, sich sicher zu sein, wissend, dass man sich gar nicht sicher sein kann.
Ja, genau. Man muss immer die letzten Fragen muss man offen lassen, auch als Pädagoge, finde ich. Ist genauso wie im Theater. Also deshalb mag ich auch manchmal nicht so, wenn das Theater so sagt, so ist es und ihr müsst es jetzt verstehen. Ja, also wenn man zu sehr irgendwie die Leute belehrt, das ist unangenehm. Du glücklich, also im besten Fall gehst du beschenkt aus einem Theaterabend und hast was verstanden und hast das Gefühl, du bist auf was selber drauf gekommen. Und das gilt ja in der Pädagogik ganz genauso. Du möchtest das nicht irgendwie vorgekaut kriegen und serviert. Da kommst du dir ja für blöd verkauft vor. Man ist ja schlau genug, es selbst zu raffen, wenn einem die richtigen Argumente an die Hand gegeben werden.
Und ich wollte jetzt noch mal fragen, du hast mehrere 12-Klass-Spiele inszeniert.
Ja.
Und da wollte ich jetzt auch noch mal fragen nach Humor in dieser Arbeit, sowohl im Erarbeiten als auch auf der Bühne. Weil ich finde, das ist die eine Sache zu sagen, man stellt sich so als der Clown vor, weiß ich nicht, Kinder, die schreiben lernen. Mhm. Aber natürlich in der Pubertät oder auch in der Spätpubertät oder auch mit jungen Erwachsenen ist ja Humor noch mal was ganz anderes. Ja. Und wie erlebst du das oder wie erreichst du die oder hast du das Gefühl, dass du sie überhaupt noch erreichen kannst?
Ah, ja. Also auch Ego weg, glaube ich, ist da so ein Schlüssel. Es geht um die Sache, der man sich zur Verfügung stellt und das muss man authentisch vorleben. Die Begeisterung für die Sache. Und natürlich inhaltlich überzeugen, dass man zeigt, hier, guck mal, ich kann dir den Weg zeigen oder den oder den oder den, da finden wir vielleicht was raus, probier es doch mal. Und was den Humor angeht, das ist einfach, würde ich sagen, in erster Linie diese Fehlerkultur, dass man sagt, ey, wir probieren das hier aus, mach doch nix, wenn es daneben geht. Und das kann man natürlich, das weißt du ja auch als Schauspieldozentin, das kann man natürlich schon in so Impro-Spielen oder wie man sich aufwärmt, was man für eine Atmosphäre schafft, kann man da schon so eine Grundlage legen, finde ich. Wie man sich kennenlernt, lustige Kennenlernspiele, lustige Improvisation, also lockere Improvisation, wo man sich auch mal irgendwie bewusst lächerlich machen darf oder weißt du, solche Sachen oder wie man sich einspricht oder keine Ahnung, das sind ja einfach so Sachen, wo man einfach so vormacht, oh, genießt diese Freiheit, ja. Es gibt hier es kommt nicht irgendwie die Polizei, wenn hier einer was falsch macht. Lass uns das irgendwie auskosten.
Ja. Und zeigst du bewusst deine eigene Verletzlichkeit oder deine eigene Fehlbarkeit in zum Beispiel am Anfang so von so einer
Ich Arbeit? Sag, ja. Also was ich auf jeden Fall zugebe, ist, dass ich sage, ich weiß es nicht. Das sage ich problemlos, aber das ist für mich eigentlich schon keine große Sache mehr. Dass ich sage, weiß ich jetzt auch noch nicht mit der Szene, müssen wir mal gucken. Probier doch mal so. Ich versuche trotzdem immer noch ein Angebot zu machen, dass man arbeiten kann. Ja, dass ich irgendwie so meine Position als Anleitende irgendwie noch ausfülle. Oh, meine Verletzlichkeit, was meinst du da so? Was wäre das, da seine Verletzlichkeit zeigen?
Nee, aber vielleicht ist es eh, meine ich sowieso, dass die eigene Fehlbarkeit oder das eigene Nichtwissen oder so. Ich habe das, ich mache das im Schauspielunterricht zum Beispiel oft so, dass ich auch persönliche Sachen blicken lasse, relativ am Anfang.
Ja, die ich erzähle auch von Proben, wo ich irgendwie verkackt habe oder irgendwelche Rollen oder so, wo ich das Gefühl habe, da habe ich irgendwie nicht geknackt oder so. Das erzähle ich problemlos auf jeden Fall. Das erzähle ich auch immer ganz viel so vom Scheitern im Beruf und so. Und dass das ganz normal ist, dass das dazugehört und dass das selbst den Profis noch so geht. Auch mit Aufregung zum Beispiel. Wie man damit umgeht, mit Aufregung, mit Angst, da versuche ich schon konkrete Tipps zu geben, aber ich versuche auch irgendwie da den Druck rauszunehmen, indem man sagt, das ist nichts, was du jetzt hast, weil du keine Schauspielerin bist oder so. Das ist durchaus, das gehört dazu, ne, irgendwie.
Und hast du das Gefühl, diese Generation hat einen anderen Druck oder mehr Druck oder mehr Humor oder weniger Humor?
Ich finde die sehr weit. Also die zwölfte Klasse, mit der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, auch die anderen davor, ich finde die wahnsinnig weit. Mhm. Also sind einfach junge Erwachsene. Und irgendwie, ich finde manchmal so in dieser Selbstständigkeit fehlt manchen was, dass die irgendwie nicht so organisiert sind oder dass sie irgendwie dann sagen, ja, mache ich und machen es nicht oder so. Das ist manchmal dieses selbstständig irgendwelche Aufgaben abarbeiten, was halt dazugehört, wenn man so ein Theaterstück auf die Beine stellt, da ist manchmal so ein bisschen Bedarf. Aber sonst so inhaltlich und in der Auseinandersetzung finde ich die total wach und weit. Ich finde die total gut alle, wirklich. Also mir auch, das hat richtig Hoffnung gemacht. Das sind coole junge Leute.
Auf die Welt.
Auf die Welt, genau. Und es fand so lustig, habe ich eben noch mal dran gedacht, weil mir das ja immer so wichtig ist, dass es allen so Spaß macht und alle so diese Begeisterung teilen für Theater und so. Da stand letztens mal eine auf der Bühne, da haben wir wirklich einen komplizierten Brecht-Song einstudiert, die sexuelle Hörigkeit. Mhm. Der ist ja recht atonal zwischendrin. Und dann haben wir den geübt und geübt und geübt und irgendwann fing einer an zu heulen und meinte, ja, das Problem ist, es macht mir halt überhaupt keinen Spaß. Spaß! So auf der Bühne, ja. So richtig. Und dann sagte sie aber selbst im nächsten, ich so, oh Gott, also das ist ja nun wirklich überhaupt nicht Sinn der Sache hier. Stopp und so. Und sie so, ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich meine Tage kriege. So vor allen, das sind ja große Klassen, 35 Leute. Stand sie da vor allen auf der Bühne, weil ich meine Tage kriege. Dann habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Für diese Erkenntnis habe ich, glaube ich, 20 Jahre gebraucht. Nehme sie noch in die Perimenopause mit hinein, dass gewisse Dinge auch mal hormonell bedingt sind. Da seid ihr heutzutage einfach weiter.
Schön.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war irgendwie, so sind die halt, weißt du? So irgendwie auf eine Art reflektiert und selbstbewusst und ja, irgendwie cool. Ich kann da total gut mitarbeiten. Ja, wenn jemand super auf der Bühne steht und heult und sagt, wahrscheinlich einfach nur, weil ich meine Tage kriege. Da hätten wir uns an Theater sehr viel Zeit sparen können, wenn das manche Leute in Bezug auf sich und nicht nur Frauen, ne? Ja. Einfach so, dass man einfach sagt, so ja, man hat halt irgendwie auch diese Privatpersonen immer dabei und manchmal liegt es auch einfach daran, dass wir hier gerade künstlerisch auf der Stelle treten.
Was ja auch wieder die Möglichkeit ist, einen Schritt rauszunehmen und mit einer Distanz auf sich selbst zu gucken, was ja sozusagen am Anfang auch der, wir gesagt haben, der mehr oder weniger die Definition von Humor ist, also dass man mit einer aus einer distanzierten Perspektive oder auch dass der Moment, wo das Kind in meinen Ausschnitt kotzt, während ich an der DM-Kasse mit dem riesen Gerät stehe, ist ja sozusagen aus der Vogelperspektive wirklich lustig.
Ja.
Also drinsteckend ist es nur so mittellustig, kann ich mal erzählen. Aber ne, in dem Moment, in dem man da raustritt, dann hat es ja wieder einen Humor.
Ich erinnere mich an einen ähnlichen Moment. Da waren wir in irgendeiner Therme in Italien und mein kleines Kind, 2 Jahre, war weggerannt. Das andere Kind irgendwie fing an zu brüllen. Ich hatte einen schwarzen Badeanzug an, wo vorne, weil das Kind so geschrien hat, die Milch rausquoll. Aus dem schwarzen Badeanzug lief mir vorne so weiße Milch runter. Ich konnte aber angesichts des ganzen Wassers, was mich umgab, nicht sofort aufhören, das andere Kind zu suchen. Es könnte ja ertrinken. Und ich fand es dann auf den Toiletten, wo es sich seinen kalten Po geföhnt hat, an den Handtuchtrocknern. Aber trotzdem, mir war komplett zum Heulen zumute. Mir hing noch so die Wimperntusche irgendwie unter den Augen. Es ist die reinste Slapstick-Nummer auf jeden Fall.
Ja. Möchte ich unbedingt Albert Camus zitieren an dieser Stelle,
der
den schönen Satz geschrieben hat: Die Fantasie tröstet Menschen über das hinweg, was sie nicht können, der Humor über das, was sie tatsächlich sind.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut.
Ja. Arme Würstchen alle miteinander.
Ja.
Auf eine Art,
genau. Ja.
Ja. Ja, das ist doch einfach, man kann doch nicht wirklich einen Menschen ernst nehmen, der sich selbst ernst nimmt.
Oder zu ernst nimmt, ne?
Ja.
Also
Ja, man sollte sich beim Wort nehmen, finde ich, so. Und man sollte meinen, was man sagt, aber das heißt ja, ist ja was anderes als sich ernst nehmen.
Ja.
So, ne? Also, ja.
Das hat ja dann mit der Wertung zu tun, also wenn man sich das, was man eben sagt, so als so besonders wichtig bewertet.
Genau, wichtig und ja.
Ja.
Ja, man ist ja halt, was hat doch irgendwie eine Kollegin von mir hat auch immer gesagt, ach Spatzele, Theater, das ist doch nur ein Fliegenschiss in der Ewigkeit.
Ja.
Und trotzdem war sie natürlich eine von denjenigen, die sich da total reingeschmissen hat. Aber man muss eben immer wieder so, das ist so, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe mit dem Spielen bei Friedrich Schiller. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Aber das sind doch irgendwie so diese Pole, zwischen denen man irgendwie, die man nur mit Humor versöhnen kann. Diese zwei Pole aus Vernunft und ich hatte es doch in meiner Arbeit. Das will ich jetzt aber noch mal gerade ziehen hier, das Schiller-Zitat.
Den Herrn Schiller?
Ja, bitte.
Was der Schiller Schönes gesagt hat.
Ja, ich fand es auch echt komplex. Ich habe mich da noch mal richtig mit beschäftigt. Ich dachte immer, ich habe so ganz intuitiv immer gegriffen. Aber es ist doch komplex. Ja, im Spiel vereinigt sich das Wesen der Kunst mit dem Wesen des Menschen. In der Kunst erlebt sich der Mensch in dem Spannungsverhältnis zwischen empfindender Hingabe und Rückführung auf sich selbst und wird gerade in diesem Erleben seiner eigentlichen Wesenheit gerecht.
Mhm.
Oder ist das jetzt zu? Wir können es auch rausschneiden. Jetzt wird es zu abgedreht. Naja. Ja, aber irgendwie so. Nein, halt, weißt du?
Ja. Irgendwie so, dass das mit dem Spielen halt gut ist.
Ja, mit dem Spielen, aber auch so im Leben mehr spielen und an der Schule mehr spielen. Generell einfach mehr spielen.
Ja.
Na, also deshalb.
Und da würdest du Humor und Spielen auf eine Art auch gleichsetzen.
Naja, du brauchst Humor, um spielen zu können, weil um spielen zu können, musst du flexibel sein und offen und beweglich und irgendwie immer mal wieder sagen, ich gehe ganz nah ran und ich gehe ganz weit weg und man muss so bouncen zwischen allen Polen, die so dazugehören und dafür brauchst du halt Humor.
Weil der Humor das macht oder weil der Humor...
Naja, du musst dich ja irgendwie um Sachen, was war das mit der empfindenden Hingabe, um Dinge wirklich nachvollziehen zu können, musst du dich, glaube ich, intensiv verbinden, aber um sie dann vielleicht auch
beschreiben zu können oder richtig einordnen zu können, musst du auch wieder ein Stück zurücktreten. Mhm. So. Und ich glaube, Humor macht genau beides. Humor geht einerseits total in die Empfindung und ins Unmittelbare und in den Moment. Und andererseits bist du wieder ganz wach im Kopf und guckst gleichzeitig drauf.
Ja.
Ne? Das ist so dieses, was wir meinten. So, da macht jemand einen Witz und man denkt ganz viel mit und aber eigentlich ist man nur lachen in dem Moment. Ja. Und der Verstand ist aber trotzdem mit dabei. Und das ist Spielen für mich. Es hat mich immer genervt, wenn am Theater oder an einer Schauspielschule einem immer so suggeriert wurde, man muss so den Kopf ausmachen. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. So nach dem Motto, damit einen die Muse küsst, darf man irgendwie sein Gehirn nicht benutzen. Verkopft sein als Schauspieler, das war doch immer so ein Schimpfwort. Und ich habe immer so gedacht, kann ich nicht einfach nur das Richtige denken? Also im Sinne von das, was der Sache jetzt nützt, kann ich nicht. Also warum darf mein Kopf, der muss doch irgendwie, der ist ja nun mal an mir dran. Was soll ich den denn jetzt ausmachen? Was soll das denn so, ne? Also kann man nicht lebendig denken, lustig denken, irgendwie so denken, dass es nicht stört? Das muss doch irgendwie gehen.
Ja. Ist ja dann auch am Schluss überhaupt kein Widerspruch. Also im Spiel. Also in dem Moment, in dem du dann tatsächlich spielst, also auch die Hingabe, in dem Moment, in dem du dich dem ganz hingibst, ändert es ja überhaupt nichts daran, dass der Kopf auf irgendeiner Ebene weiß, dass das hier ein Theater ist. Also du, egal was eben, du spielst, weißt du ja trotzdem die ganze Zeit, dass du übrigens nicht in Troja stehst oder in, weiß ich nicht, wo auch immer.
Ja. Hat doch Sophie Reuss mal in so einem Interview gesagt. Sie hat gesagt, es wurde ihr immer so eng, wenn irgendwelche Dozenten gesagt haben, es geht jetzt um authentisch sein und so. Ich meinte so, ich habe mich immer am wohlsten gefühlt, wenn ich einfach sagen konnte, werft ihn den Krokodilen zum Fraß vor. Dabei ist sie ja eine sehr authentische Person auf der Bühne. Aber wenn das dann so herausgekehrt wurde als großes Ziel der Unternehmung, heute sind wir aber mal alle ganz authentisch, da wurde ihr immer so eng ums Herz. Das verstehe ich auch. Ja,
wobei wir da, und da schließt sich dann eigentlich auch wieder der Kreis zu dem, die Sachen eben zu heilig nehmen oder zu,
genau,
in dem Moment, in dem man das dann zu sehr erhöht und sich und nicht gleichzeitig dem zugesteht, dass man darüber auch einen Witz machen darf oder es auch leicht nehmen darf, dann verliert es auch ein Stück weit Souveränität.
Ja, mir geht's mit ganz vielen Dingen im Leben so. Ich finde die gleichzeitig wunderschön und berührend und trotzdem urkomisch. Und diesen Widerspruch, den will ich auch irgendwie haben dürfen. Sonst bin ich, das ist, in meiner Arbeit steht auch an irgendeiner Stelle, wo kein Platz für Humor ist, ist kein Platz für mich. So, das ist einfach, das meinte ich so mit den Institutionen, ja, das muss irgendwie beides gehen. Ich muss irgendwie einen Witz machen dürfen über irgendwie die Wurzelzwerge, die in der Waldorfschule überall in den Ecken hocken und gleichzeitig irgendwie mich da hinsetzen mit irgendwelchen Waldorfeltern und so ein Ding filzen und mich freuen wie ein Schneekönig. Also das muss irgendwie beides gehen, so finde ich, weißt du? Ich kann das doch irgendwie witzig finden und auch ein bisschen bekloppt, die immer mit ihren Zwergen und so. Und irgendwie gleichzeitig das irgendwie knuffig finden. Das geht, also, ne? Also so,
ja.
Obwohl, naja, knuffig, oh, die Elementarwesen. Also so ganz steige ich da auch nicht ein bei den Elementarwesen. Aber jeder pickt sich so seins raus.
Ja. Und, du hast auch gesagt, oder du schreibst auch in deiner Arbeit, Humor in der Pädagogik, aber eben auch Humor überhaupt auf das, hilft im Leben, sozusagen.
Ja.
Inwiefern?
Ich versuche jetzt wirklich nicht irgendeine vorgestanzte Antwort zu geben. Wo hilft es mir denn momentan? Ich muss mal gerade überlegen. Ja, eigentlich schon immer so ein bisschen, wenn man einfach in so eine, also mein Thema ist momentan, glaube ich, eher, ich brauche jetzt gar nicht so die ganz große Distanz zu irgendeinem Scheitermoment. Das kann einem auch helfen, aber ich brauche momentan so ein bisschen Albernheit, merke ich manchmal. So angesichts der Gräuel der Welt, weißt du? Ich ziehe das alles ganz schön runter, Krieg hier, Klima da, das ist, finde ich, ganz schönes Brett, was man da immer so in den Nachrichten
von Latz geknallt kriegt. Und dann soll man sich immer noch bitteschön zu allem emotional ins Verhältnis setzen und das alles ganz angemessen empathisch antizipieren. Da scheitere ich komplett dran, so. Es ist einfach zu viel, zu groß. Und dann hat man ja noch so seine eigenen First-World-Problems, die man ja dann eigentlich auch nicht schlimm finden darf angesichts der ganzen anderen Problematik. Ich muss dann einfach zwischendurch manchmal irgendwie albern sein und Blödsinn reden und in komischen Akzenten quatschen und irgendwie, weißt du, einfach mich so ein bisschen clownesk durch den Alltag bewegen. Ich glaube, sonst, weißt du, irgendwie so, es ist so ein Stimmungsding bei mir. Da brauche ich gerade Humor.
Ja.
Dass ich mich selbst irgendwie aus dieser Stimmung rausreiße, wenn ich das alles jetzt wirklich irgendwie ernsthaft bewegen möchte in meinem Innern, dann komme ich, glaube ich, echt sehr, sehr schlecht drauf. Und da ist ja auch keinem mitgedient.
Ja.
Also das ist so ein bisschen dieses Ding. Man braucht halt Humor, glaube ich, um auch so ein bisschen der Schlechtigkeit der Welt ins Gesicht zu lachen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Ja. Nicht sich davon so lähmen zu lassen. Und das ist dann, es ist einfach dann so eine Art und Weise, komische Späße zu machen mit seinen Kindern oder Freunden oder irgendwie sowas.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen, den Gedanken, Humor zu haben, um überhaupt in Bewegung bleiben zu können, um nicht von Negativnachrichten so erschlagen zu sein, dass man selber dann die Handlungsfähigkeit verliert.
Genau. Also ich spreche zum Beispiel, wenn ich hier allein zu Hause bin und habe eigentlich so einen langen Tag vor mir, wo erstmal nichts ansteht, außer irgendwelcher Nervkram erstmal, dann spreche ich manchmal einfach laut mit mir Schwäbisch und spreche mir Mut zu auf Schwäbisch oder so. Mhm. Komm, jetzt machst du erstmal einen Kaffee, komm. Ja klar, komm. Gute Hafermilch. Irgendwie so halt, weißt du? Ist ein bisschen bekloppt, aber ich glaube, viele Menschen, wir hatten mal so einen sehr, sehr schönen Abend an der Schauspielschule, wo man ja auch so seine Krisen hat und so. Und da hatten wir irgendwie alle in der Kneipe gesessen und ein paar Bier getrunken und da hat jeder so ein bisschen erzählt, was er so für komische Angewohnheiten und Ticks hat. Und da hat hat erzählt, die war auch jetzt irgendwie so ein bisschen so eine zurückhaltende Person, eher so eine feine. Die hat dann erzählt, sie führt immer Interviews mit sich selbst auf Englisch, wenn sie auf dem Klo sitzt, zum Beispiel. So wie, als wenn sie berühmt wäre und so. Und das war irgendwie auch so erleichternd, jeder so mit seinen blöden Spleens und was man so macht.
Ja.
Das war auch ein herrlicher Abend. Wunderbare Erinnerung dran. Da ist man dann auch nicht so erwachsener und mit seinen komischen Problemen konfrontiert, sondern da sind wir halt alle die kleinen Beklopptis, die wir sind, so ist halt.
Ja.
Ja. Wie machst du das denn mit dem Humor in deinem Leben, liebe Momo? Außer wenn du gerade in den Ausschnitt gekotzt bekommst und deinen staubst.
Das passiert ja zum Glück nicht allzu häufig.
Nein.
Nein. Ich glaube, wie ich das mache, ich finde das auch. Was ist denn das für eine Frage?
es ist nicht so einfach, ne, wenn man so auf den Topf gesetzt wird und dann so, wie machst du das so mit dem Humor? Aber ist eigentlich interessant.
Also das eine ist immer die, meine kluge Schwester hat irgendwann mal über ihre Ehe gesagt, dass man eine Ehe ja sowieso nur führen kann oder eine Beziehung in dem Moment oder Konflikte in einer Beziehung führen kann, in dem Moment, in dem man total sich darüber bewusst ist, dass beide Vollidioten sind.
Oh, da muss ich auch was Schönes zu sagen, ja.
Mhm. Und das zum Beispiel ist sowas, was ich mir sehr zu Herzen genommen habe oder sowas ist, was bei mir oder bei uns so reinfließt, dass ich immer versuche, mir darüber bewusst zu sein, dass so dieses, vor allem, wenn ich in den Konflikt gehe, vor allem, wenn ich dann hoch, weil ich bin sehr impulsiv und ich bin dann immer sehr,
dramatisch.
Ja, dramatisch und so. Und dass ich dann auch, dass ich weiß, schon währenddessen, aber mindestens oder spätestens so 2 Sekunden danach, dass ich schon auch selber sehr bekloppt bin.
Ja.
Und das ist, und das hat irgendwie was damit zu tun, sich halt selber nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, dass ich eigentlich Glück habe mit meiner relativ raschen Auffassungsgabe und deswegen ganz gut darin bin, den humoristischen Moment zu benennen. Und das ist dann was, was man dann Schlagfertigkeit nennt oder so.
Ja.
Und das gelingt dann immer mal wieder oder das immer mal wieder. Deswegen glaube ich, dass man es um mich rum ganz lustig haben kann.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. So. Also ich war jetzt noch nicht mit dir zusammen, aber wir haben ja auch schon so Schauspieler in WGs geteilt.
Genau, wir hatten schon so WG-Abende und Kneipenabende hatten wir auch den einen oder anderen.
Und nur ganz paar. Aber lustig, ne? Ich fand das Gespräch dafür, dass es um Humor geht, doch ganz schön ernsthaft.
Ja, finde ich auch.
Hm.
Wir haben gar nicht so viel gelacht.
Ja, die wahre Freude ist eine ernste Sache, sagte schon Seneca. Ja.
Na bitteschön, na bitte.
Ja, aber das ist ja oft so, dass sehr lustige Menschen eigentlich tief drin auch recht ernste Gemüter sind.
Ja, oder ich finde auch ein Gespräch über Humor ist ja jetzt nicht zwangsläufig eben sehr lustig.
Nee, da müsstest du mich andere Sachen fragen.
Ja, da müsste man andere Sachen fragen.
Können ja mal einen Podcast machen mit dem Ziel, möglichst viel Entertainment zu generieren.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, aber wollen wir irgendwie noch die Kurve kriegen? Oder was ist das Thema eures Podcasts? Lebenswege?
Oder? Nee. Nein? Ja, also, ja.
Nicht unbedingt. Nee, ja, nicht aber unbedingt. Ich glaube, ja. Aber ich wollte, also, mir ist das schon auch wirklich ein Anliegen. Ich habe da irgendwie meine Arbeit so gewählt, wie ich sie gewählt habe und will aber auch ganz laut und deutlich sagen, das ist jetzt nichts, was der Anthroposophie oder der Waldorfpädagogik massiv fehlt. Ich möchte nur sagen, da ist ganz viel Platz dafür. Das gibt die Pädagogik her. Und viele nutzen diesen Platz auch schon total gut. So.
Ja.
Und ich versuche den auch zu nutzen. Und ich will jetzt nicht sagen hier mit erhobenem Zeigefinger, das können die nicht und ich erkläre euch mal irgendwie, wie ihr das mehr da reinbringt oder so. Das stimmt alles nicht. Das ist manchmal so eine Tendenz, die halt starke Weltanschauungen einfach so manchmal hervorbringen, so Tendenzen, die man aber mit Humor gut in Schach halten kann, glaube ich. Das wollte ich eigentlich nur noch so dazu sagen, weil ich diesen ganzen Waldorf-Kosmos wirklich sehr, sehr liebe und schätze und da wahnsinnig gerne unterwegs bin und auch wirklich sehr an diesen 12. Klassen. Das ist irgendwie, da hat die Pädagogik schon auch was vollbracht. Ja, also die gemeinsam mit diesen SchülerInnen, also die, das sind wirklich selbstständig denkende, tolle, junge Leute und das finde ich wirklich beeindruckend. Toll, ja. Und macht Spaß mit denen. Ja, macht wirklich großen, großen Spaß, mit denen zu arbeiten.
Schön.
Ja.
Meine Liebe, ich würde sagen, dann kommen wir einfach mal auch zu einem Ende.
Mhm.
Und ich finde das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, zu sagen, das sind ganz, ganz tolle Leute, die bei so einem Weg rauskommen können.
Ja, und die man auch, glaube ich, weiterhin trifft. Du hast da ja auch jetzt deine Erfahrungen gesammelt und so. Das ist, genau.
Ja. Sehr schön. Na, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und, genau. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Ich auf jeden Fall.
Ich auch.
Ich sage mal Tschüss.
Tschüss.